Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ich komme nicht zurück, so heißt der neue Roman von Rasha Kayat, in dem es um tiefe Freundschaft und ums Verlassenwerden geht, um Nähe und Einsamkeit zwischen drei Menschen, die schon als Kinder Freunde geworden sind. Es ist der zweite Roman von Rasha Kayat, die auch Übersetzerin ist und die den feministischen Podcast Vampire über Frauen, die schreiben, betreibt. Und ich freue mich, dass wir jetzt im Studio in Essen miteinander verbunden sind. Hallo, herzlich willkommen, Rasha Kayat.
Guten Morgen, Frau Gerg. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, ich freue mich. Ich fange mal gleich mit dem Anfang Ihres Buchs an. Das ist so eine Szene, die passt gar nicht zur Jahreszeit, nämlich ein Winterabend an einer Bushaltestelle, wo die Einsamkeit am kältesten ist, heißt es da. Und das Buch spielt zur Corona-Zeit. Da war das mit der Einsamkeit ja besonders virulent. Aber bei Ihrer Hauptfigur Hannah, da ist das noch mehr. Warum fühlt die sich so einsam, diese Hannah?
Ich glaube, es ist ja so, dass während dieser Pandemie, also ich würde gerne vorab schicken, ich hatte nicht vor, einen Pandemieroman zu schreiben.
Es war ist nur es auch so, nicht geworden,
nee,
finde ich.
Ne? Mhm. Und ich hatte aber einfach, während ich schrieb, konnte ich es nicht wegdenken, weil es war eben noch so, ne? Es schrappte noch so gerade dran, 2021 und so, und irgendwie konnte ich es beim Schreiben nicht wegdenken. Und dieses Einsamkeitsthema, das treibt mich ohnehin immer um im Schreiben. Was ist das eigentlich? Was macht das mit uns Menschen? Warum fühlt man sich einsam? Warum, selbst wenn man mit Familie oder in Gruppen unterwegs ist? Und dass eigentlich fehlende Verbindungen und fehlende Herzensverbindungen im Grunde dann fehlen. Und dass man sich öffnet und dass man sich wirklich tief verstanden fühlt, auch aus einer Vergangenheit heraus vielleicht, womöglich, nicht zwangsweise. Und bei Hannah ist es nun so, dass sie jetzt durch diesen Lockdown noch mal verstärkt, also wie durch so ein Brennglas einfach diese Einsamkeit noch mal viel mehr spürt und auch durch so diverse Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit. Sie hat gerade auch einen sehr lieben Menschen verloren und ich glaube, ja, dann ist es, glaube ich, normal, dass wenn man irgendwie in so Verlustmomenten steckt, dass man das auch alles noch mal so eben potenziert fühlt.
Ich fand eh, dass das eigentlich so ein bisschen das Generalthema des Buchs ist, dieses Verluste zu erleiden. Also die Großmutter, Sie haben es schon angedeutet, von Hannah ist gestorben. Die ist da eh so eine Art Zentralgestirn in dem Buch. Die Freundin ist weg. Der Freund aus der Kindheit ist mit einer Frau zusammen, mit der sie sich nicht so gut versteht. Wussten Sie das vorher, dass das so ein bisschen trauriges Buch wird?
Ich wusste es nicht, aber ich bin auch nicht jemand, die jetzt so viel witzig schreiben kann. Das kann ich einfach nicht. und ich glaube, also es ist egal, was ich schreibe, irgendwie ist immer so ein Unterton der Melancholie oder der Traurigkeit oder des Zerrissenseins in meinen Texten drin, egal was ich mache. Und dann irgendwann musste ich wahrscheinlich akzeptieren, dass das einfach was ist, was immer raus will aus mir. Vielleicht, damit ich in der echten Welt ein fröhlicheres Leben führen kann. Und ich mag diese Themen. Also ich glaube, dass da viel versteckt ist, weil wir oft, ja, wir sagen, ach, ich bin ganz traurig oder ach, ich fühle mich heute nicht so. Aber warum eigentlich? Und was ist das eigentlich? Und können wir da was gegen machen? Oder ist es vielleicht auch gut, wenn wir es einfach mal akzeptieren manchmal?
Und ich fand auch wirklich das schön komponiert, dass sie eben zum Beispiel mit so einem Gefühl wie Einsamkeit einen Roman über Freundschaft anfangen. Denn das ist es ja auch. Also es geht ja um diese Freundschaft zwischen drei Menschen, zwischen Hannah, Cem und Zeyna, die da als Kind zu den beiden anderen dazugekommen ist. Und das fangen sie aber dann mit dem Gefühl von Einsamkeit an. Das fand ich irgendwie interessant, dass das da schon mitschwingt, dass so Freundschaft ja auch, obwohl wir das in dem Moment denken, nichts für immer sein kann.
Ja, also ich meine, was ist schon für immer? Ne? Mm. Also das ist ja auch Teil des Lebens, dass man irgendwann lernt, das, was man hat, in dem Moment, wo es da ist, schön zu finden, zu akzeptieren, sich dran zu freuen, aber genauso als Teil des Lebens zu akzeptieren, dass es vielleicht womöglich irgendwann nicht mehr da ist. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Es ist ja, also jeder kennt das ja auch in Freundschaften, dass man sich auseinanderentwickelt. Dann hat vielleicht die eine Kinder bekommen und die andere nicht. Oder man zieht in eine andere Stadt beruflich. Oder man heiratet jemanden, mit dem der Partner nichts an, mit dem die Freundin nichts anfangen kann. Oder was auch immer. Man entwickelt sich einfach auseinander. Und ich glaube, glaube halt, dass gerade, und das war mir bei Hannah und Zaina eigentlich wahnsinnig wichtig, dass halt gerade für Mädchen, und ich denke, das können viele Frauen nachvollziehen, für junge Mädchen ist so diese erste richtige beste Freundin eigentlich fast sowas wie eine erste große Liebe. So, man ist noch nicht so richtig junge Frau und das mit den Jungs oder was auch immer mit dem Verliebtsein, das weiß man noch nicht so genau, wie das geht. Und aber die erste richtig intime Person, mit der man auch so Geheimnisse austauscht und die so jenseits von den Eltern oder von der Familie oder von den Geschwistern existiert, ist eben ganz oft die beste Freundin. Ich glaube, das kennen ganz viele. Und wenn die dann wegbricht, dann bricht auch so ein bisschen so eine Welt zusammen. Und das ist fast so ein Herzbruch. Und ich finde immer, dass das kommt in der Literatur oder überhaupt eigentlich in der Welt viel zu wenig vor, wie Freundschaften auseinanderbrechen und wie sehr einem das Herz das brechen kann. Also über zerbrochene Liebe und Beziehungen und Ehen haben wir 1 Million Romane, Filme, Songs gehört, gelesen, gesehen. Und ja, das interessiert mich einfach. Wie ist das mit so Freundschaften?
Und diese Hannah, die sieht Zaina überall, weil die ist verschwunden. Man erfährt nicht gleich erst ganz am Ende, warum. Also was zwischen den beiden, da ist irgendwas passiert, was über das nicht gesprochen werden kann. Und das dachte ich, das ist ja überhaupt auch so ein Hauptthema dieses Buches, das Ungesagte. Da heißt es einmal, ganze Bücher könnte man füllen mit den ungesagten Worten. War das nicht eine große Herausforderung, gerade für dieses Unsagbare, die leere Worte zu finden?
Ja, ich weiß ja nicht, ob mir das geglückt ist, ob ich Worte gefunden
habe. Sonst
hätte
ich ja nicht so gefragt, wenn es nicht geglückt wäre.
Es ist ja so, dass, also sprechen will ja gelernt sein, in Familien, auch in Beziehungen und so. Und oft genug scheitern wir ja daran und dann türmen sich Verletzungen auf und Frustration, weil man die Person, die man gerne erreichen möchte, nicht erreicht mit dem, was man gerne sagen will. Und ich glaube, da scheitern unglaublich viele, vor allem Familienbeziehungen dran, dass man nicht miteinander sprechen kann. Und das treibt mich auch um. Und da zu versuchen, das irgendwie zu zeigen. Also ich glaube, ich wollte in dem ganzen Roman eigentlich viel mehr durch die Sprache und durch die Benutzung auch so verschiedener literarischer Mittel gerne der Leserin, dem Leser dieses Gefühl mitgeben, wie das ist, wenn man einfach nicht reden kann. Und ja, dafür habe ich dann so verschiedene poetische Mittel ausprobiert oder sind eben dann so zu mir gekommen und haben sich dann irgendwann relativ organisch entwickelt, als ich gemerkt habe, ja, okay, du willst über Schweigen sprechen, aber über Schweigen schreiben ist auch nicht so einfach mit Worten, also versuchst du es eben aufzufangen mit Sprache, mit Rhythmen, mit einer gewissen Wiederholung und so. Und dann glaube ich, dass man damit eine Leserin gut einfängt.
Und das machen sie ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also es geht um dieses Nicht-Sprechen-Können über sowas Schreckliches, was zwischen zwei Leuten vorgefallen ist. Es geht aber auch darum, dass zum Beispiel der Vater von Zaina und der Großvater von Hannah Freunde werden, obwohl sie nicht miteinander sprechen können. Aber es geht auch um so ein gesellschaftliches Nicht-Sprechen. Also weil sie bringen ja auch politische Motive rein, die Morde von Mölln oder der 11. September, wo dann wenig drüber gesprochen wurde, wie die Leute sich fühlen, die damit dann plötzlich in Verbindung gebracht wurden, ohne dass sie irgendwas damit zu tun haben. Also das fand ich schon beeindruckend. Ist das Ihnen auch ein Anliegen gewesen, nochmal zu sagen hier, also guckt euch das mal an, wie die sich vielleicht gefühlt haben?
Auf jeden Fall. Also ein Anliegen für Leserinnen und Leser, vor allem Menschen wie mich persönlich, also mit internationaler Biografie, sage ich mal, weil ich glaube, dass niemand, der so eine Biografie hat wie ich, ist auch egal, aus welchen kulturellen Zusammenhängen der oder diejenige kommt, hat diese Zeit in den 90ern nicht geprägt, also jemand, der jetzt so alt ist wie ich. Ne? Mölln, Rostock-Lichtenhagen, Solingen und so, es hat uns alle geprägt, wir haben das gesehen in der Tagesschau und lange genug, und es ist ja nun leider auch immer noch so, dass solche Dinge gerne von der Politik oder auch den großen Medien als Einzelfälle tituliert werden. Und damit bekommt man als junger Mensch, also ich damals, stelle ich mir vor, ich war so 12, bekommt man das Gefühl, man spinnt. Also da sind Nazis im Fernsehen, die wollen uns töten. Und es wird einem gesagt, ach ja, das sind ja nur so 2 Stück, 3 vielleicht, wenn es hochkommt. Und wenn das dann aber immer wieder passiert, dann gibt es irgendwie so, das wird jetzt in der modernen Sprache wird es Gaslighting ja genannt, dass man so vermittelt bekommt, ach was du siehst, das stimmt gar nicht. Und mir war es, glaube ich, ein Anliegen, meinem jüngeren Ich zu zeigen, alles, was du gesehen hast, war richtig. Das stimmt. Und wir sehen das ja leider heute wieder und immer noch. Und da können wir auf Hanau gucken, wir können auf Halle gucken, wir können auf die aktuellen Entwicklungen gucken, dass Menschen, die betroffen sind von diesen Ereignissen und Angst haben müssen in diesem Land, ich meine, gucken wir nach England, ne, gerade, die Angst haben müssen, ihre Kinder zur Schule zu schicken und so, und dass denen immer noch erzählt wird, ja, so schlimm ist das alles nicht. Und das ist mir schon ein Anliegen, dass das gesehen wird.
Also, dass da auch wirklich mehr drüber gesprochen wird und anders vielleicht auch. Was ich auch noch interessant fand, dass Ihr Buch spielt ja im Ruhrgebiet, da leben Sie auch, Sie sind da auch aufgewachsen. Und das war ja schon immer so ein literarischer Schauplatz, zum Beispiel bei Ralf Rothmann. Aber jetzt seit ein paar Jahren boomt das wieder geradezu. Also ich dachte, Gregor Sander hat über Gelsenkirchen geschrieben, Ingo Schulze übers Ruhrgebiet. Wie erleben Sie die Region? Verändert sich da gerade viel?
Also ich muss ja dazu sagen, ich lebe ja erst wieder seit 2 Wochen hier.
Also, ich wusste nicht, dass es so kurz ist.
Es ist tatsächlich, ich sitze de facto noch auf Umzugskästen. Ich habe jetzt fast 20 Jahre in Hamburg gelebt, aber ich hatte natürlich nach wie vor durch Familie hier eine enge Verbindung und bin sehr oft hier gewesen und habe hier viel Zeit verbracht und so. Habe das aber natürlich aus der sehr bequemen Ferne immer nur betrachtet und so ganz genau Auskunft geben darüber, wie sich das jetzt hier alles verändert hat, kann
müssen
ich noch nicht.
Müssen wir nochmal drüber sprechen.
Genau, da müssen wir dann irgendwie in dem nächsten
Gespräch.
Genau. Aber ich wollte einfach immer drüber schreiben. Also tatsächlich, solange ich das Gefühl habe, ich möchte schreiben, wollte ich gerne über diese Region schreiben, weil sie mir schon auch bei aller Komplikation sehr am Herzen liegt. Und Sie sagten gerade Ralf Rothmann, und Ralf Rothmann habe ich sehr gerne gelesen, auch gerade als jüngere Leserin. Nur der beschreibt halt ein Ruhrgebiet, das kenne ich nicht. Ne? Mhm. Der beschreibt das Ruhrgebiet meiner Mutter. So dieses Nachkriegsruhrgebiet und alles, was in Milch und Kohle vorkommt, da sagt meine Mutter immer, ja, genau so war das. Und ich so, naja, okay, aber bei mir nicht. So. Mhm. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich würde es gerne mal versuchen. Ich würde gerne mal versuchen, es so abzubilden, wie ich es erlebt habe.
Und es gibt auch da eine ganz, finde ich, ergreifende Stelle, wo Sie schreiben, die Zeit hier stand schon immer still. Es ist die Stadt, die niemals hell wird, im Gegensatz zu Herbert Grönemeyers Bochum-Euphorie. Aber der kommt zum Beispiel auch in einer Playlist vor, die dann am Ende noch einem richtig viel Spaß bereiten kann. Wie ist die denn entstanden?
Naja, ich höre eigentlich sehr, also ich benutze eigentlich alle Formen von künstlerischen Einflüssen oder so, also auch bildende Kunst, auch natürlich andere literarische Einflüsse, aber eben auch Musik. Und ich habe wirklich einen sehr eklektischen Musikgeschmack, sage ich mal, und da schäme ich mich auch kein bisschen für.
Können ja mal ein paar Titel nennen. Also ja. Grönemeyer kommt vor Fairuskamp, mhm. Habe ich mir sehr gern angehört. Was ist noch drauf?
Es sind so Gassenhauer drin. Ja, und es sind so Gassenhauer wie Felicità und griechischer Wein und so. Das sind alles Dinge, mit denen bin ich aufgewachsen in den 80ern und 90ern bei Familienfeiern und so, also bei Oma, Opa in der Küche. Und ich glaube halt, dass die einfach auch so den Spirit des Textes wiedergeben, plus sie erklären natürlich auch einiges. Es gibt beispielsweise ja eine Stelle in dem Roman oder ein Kapitel, wo Zeyna und Hannah in England sind auf einer Jugendfreizeit. Und da geht es um ein arabisches Lied, was Zeynas Vater ihr immer vorgesungen hat. Und das ist ein ganz alter arabischer Klassiker. Und den wollte ich gerne auf die Playlist packen, weil ich mir sicher bin, dass kaum jemand dieses Lied kennt. Und ich finde es wunderschön und wahnsinnig ergreifend. Und ich habe es dann auch selber übersetzt für den Roman. Und das sind so, also für mich sind ja, ich habe ja auch Komparatistik studiert, und für mich ist das so ein Teil von Intertextualität. Also Poesie, Verse, Songtexte, alle so miteinander zu verflechten. Und vielleicht so ein bisschen, weil es ja nun jetzt in dem Sinne kein autobiografischer Text ist, vielleicht ist das so ein bisschen so, ich lege meine eigene Spur in dem Text vielleicht.
Und man kann ihn dadurch auf ganz vielen Ebenen genießen, Rasha Kayat. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön, vielen Dank.
Und der neue Roman von Rasha Kayat seit heute auf dem Buchmarkt ist unter dem Titel Ich komme nicht zurück beim Dumont Verlag erschienen. 176 Seiten hat das Buch und es kostet 24 Euro.